Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie nun zur Spiritualitätssendung eingeschaltet haben. Orientierung im Wertedschungel lautet unser Thema in dieser Stunde. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung hier aus München. Der Begriff Wertedschungel ist mit vielen Vorstellungen belegt. Allein die Frage, was Werte eigentlich sind, würde jeder Mensch irgendwie anders beantworten. Und doch gibt es Maximen, die unser Zusammenleben regeln. Nur wenn sich alle daran halten, können wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Soweit herrscht also Übereinstimmung. Aber was ist mit den Werten, die nicht alle Menschen miteinander teilen? Unbedingter Schutz des Lebens, absolute Würde des Menschen, die Liste würde kein Ende nehmen. Auf die Frage, woran man sich da halten soll, gibt das Alte Testament eine klare Antwort. In Psalm 119, Vers 105 steht: Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Soweit Psalm 119, Vers 105. In dieser Stunde soll es also nicht darum gehen, welcher Wert nun der absolut beste und höchste ist. Vielmehr wird unser Referent Pater Busse das Thema aus einer persönlichen Perspektive betrachten. Wie kann uns der Vers aus dem Psalm 119 helfen, uns im Wertedschungel zu orientieren? Einige Gedanken werden wir gleich dazu hören und Pater Busse begrüße ich nun herzlich bei uns im Studio. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Herr Pater Busse, wir reden heute nicht über die Werte, die ja vielleicht die wichtigsten oder höchsten wären, sondern zu dem, ja, wie man ganz persönlich mit diesen oder wie man ja eine Orientierung eigentlich bekommt in der Gesellschaft, woran man sich als festhalten kann. Da ist es doch eigentlich als Christ ganz klar, dass man sagt, ich schaue erst mal in die Bibel, was da steht.
Wäre schön, wenn das alles so machen würde. Gut, ich glaube schon, dass es ganz, ganz viele gibt, aber das ist halt so wie bei dieser sogenannten gaußschen Glockenkurve. Es gibt ganz viele, die das machen, aber zu den Rändern hin gibt es dann doch immer wieder auch Leute, die was anderes für sinnvoll, für wertvoll erachten. Und deshalb gibt es dann immer wieder auch Diskussionen, ja manchmal sogar heftige Dispute innerhalb der Kirche, welche Werte jetzt tatsächlich zu verwirklichen sind.
Und es ist natürlich als Christ manchmal gar nicht so einfach, selbst ja, sich eine Meinung zu bilden, sich zu fragen, was ist denn für mich nun wichtiger und woran kann ich mich halten? Und darüber reden wir heute. Orientierung im Wertedschungel ist das Thema dieser Sendung. Pater Busse, jetzt darf ich Sie um Ihre Gedanken bitten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im letzten Sommer meldete sich nach vielen Jahren wieder einmal ein Student bei mir über meine Facebook-Seite und bat um einen Gesprächstermin. Seine lange bestehende Freundschaft war von Seiten seiner Freundin aufgekündigt worden. Irgendwie machte alles keinen Sinn mehr. Die letzten Prüfungen hatte er vergeigt. Er fühlte sich am Boden und wusste nicht weiter. Sein Vater erinnerte ihn daran, dass er doch früher zu mir einen guten Draht gehabt hätte. Der Sohn braucht in seinem seelischen Zustand mit seinen herabhängenden Seelenflügeln diesen kleinen Stupser von seinem Vater, dass er sich wieder bei mir meldete. Ich konnte es von meinen Terminen auch so einrichten, dass er mich in der darauf folgenden Woche 2 Tage besuchen konnte und wir viel miteinander reden konnten. Bei der Verabschiedung meinte er, der ein begeisterter Bergwanderer war: Das war jetzt, wie wenn ich aus dem Nebel im Tal in die Höhe komme und auf einmal die schöne Berglandschaft sehen kann. Gipfel in der Ferne, den weiten Horizont. Ein Beispiel von vielen. Wir können immer wieder in Situationen geraten, in denen wir uns wie durch den Fleischwolf gedreht fühlen. Und je nach Typ werden manche aggressiv, andere fallen in sich zusammen wie eine implodierende Bildröhre. Einfach weil die Orientierung verloren gegangen ist. Manchmal reicht eine gut durchschlafene Nacht, dass die Welt, genauer meine Welt, wieder ins Lot gerückt ist. Aber oftmals ist es nicht so einfach. Und auch am nächsten Morgen hat sich der Nebel aus der Seele noch nicht verzogen. Da kann wirklich das Gespräch mit einem vertrauten Freund helfen. So ein vertrauter Freund für die Orientierung kann auch das Wort Gottes unmittelbar sein. Der Psalm 119, übrigens der längste der 150 Psalmen, meditiert in vielen Variationen die Hilfe und die Orientierung, die der Beter durch Gottes Wort erfährt. Ich habe für die heutige Meditation den Vers 105 herausgegriffen. Der lautet: Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und ich habe diesen Text da etwas für mich zusammengefasst zu dem heutigen Titel Orientierung im Wertedschungel. Ich hätte auch folgende Verse aus demselben Psalm wählen können. Wohl denen, die leben nach der Weisung des Herrn, oder wohl denen, die seine Vorschriften befolgen und ihn suchen von ganzem Herzen, die kein Unrecht tun und auf seinen Wegen gehen, oder du hast deine Befehle gegeben, damit man sie genau beachtet, oder wären doch meine Schritte fest darauf gerichtet, deinen Gesetzen zu folgen, dann werde ich niemals scheitern, wenn ich auf all deine Gebote schaue. Oder deinen Gesetzen will ich immer folgen. Oder wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel, wenn er sich hält an dein Wort? Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich berge deinen Spruch im Herzen, damit ich gegen dich nicht sündige. Lehre mich deine Gesetze. Nach deinen Vorschriften zu leben, freut mich mehr als großer Besitz. Ich will nachsinnen über deine Befehle und auf deine Pfade schauen. Es ist interessant, dass alle Weltreligionen nicht nur eine Frömmigkeitslehre beinhalten, sondern auch eine Lehre über Gut und Böse, also eine Moral vermitteln wollen. Und damit ist immer auch eine Orientierung verbunden. Schließlich sind wir Menschen frei. Wollen wir nicht Sklaven unserer Augenblickslaunen oder Stimmungen werden, dann kommt es darauf an, dass wir in Freiheit Entscheidungen treffen über das, was wir denken, sagen und tun oder eben auch nicht tun. Manchmal ist es auch notwendig, dass wir dabei Widerstände überwinden. Wir können den Mund aufmachen, auch wenn wir dafür Angst überwinden müssen. Wir können etwas tun, auch wenn wir dafür Bequemlichkeit überwinden müssen. Wir können unsere Gedanken auf ein anderes Feld lenken, auch wenn Fantasie und Gefühl in bestimmten Vorstellungen schwelgen möchten. Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, definierte die menschliche Freiheit als Kombination von Entscheidungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Erst wenn wir in beiden Fähigkeiten eine gewisse Geschicklichkeit erreicht haben, dann sind wir wirklich frei. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir schnell wieder in die Abhängigkeiten rutschen von unseren Ängsten oder Sehnsüchten. Wir Menschen müssen uns nicht wie die Tiere zwanghaft und instinktgesteuert selbsterhaltend und arterhaltend verhalten. Wir haben die Freiheit, uns selbst und andere zu schädigen oder gar zu zerstören. Deshalb brauchen wir Orientierungswissen. Was bedeutet das? Wir brauchen Antworten auf die Fragen, was ist gut, was ist böse? Womit schade ich mir selbst oder anderen? Was tut mir selber gut und ebenso den anderen? Nun wäre es natürlich sehr mühsam, wenn der Einzelne im Laufe seines Lebens allein durch Versuch und Irrtum herausfinden müsste, was ihm und den anderen auf lange Sicht gesehen gut tut. Einen Stadtplan in einer unbekannten Stadt zur Hand zu haben, ist sicher zielführender, als alle Sackgassen selber auszuprobieren. Der Dichter des Psalms 119 behauptet nun, dass das Wort Gottes seinem Fuß eine Leuchte und ein Licht für seine Pfade ist. Neulich musste ich auf einem unbeleuchteten Parkplatz bei Neumond mein Auto suchen. Nachdem ich durch eine Senke durchgestolpert war, habe ich mein Handy herausgeholt, damit wenigstens ein bisschen Licht vom Display den unebenen Boden erahnen ließ. Als ich schließlich nah genug am Auto war, dass die Funkfernsteuerung der Türverriegelung wirksam wurde, da war es ein leichtes, zum Auto zu finden. Wesentlich dramatischer als meine unangenehme Suche meines Autos war die Flucht aus der Sowjetunion von Sergei Kurdakow im Jahre 1971, als er als Funkoffizier auf dem sowjetischen Schiff Elagin in der Nähe der kanadischen Küste unterwegs ist. Am 3. September springt Sergei Kurdakow ins Meer und versucht mit größter Anstrengung, Land zu erreichen. Trotz Kompass am Handgelenk muss er in der Dunkelheit und im Nebel nach einer Stunde Schwimmen feststellen, dass er im Kreis geschwommen ist. Vor ihm erscheint der dunkle Schatten seines Schiffes. In seiner Verzweiflung wendet er sich in Gebeten an Gott. Schließlich erreicht er doch die Küste Kanadas nach 5 Stunden im eisigen, stürmischen Ozean. Die Vor- und Nachgeschichte können Sie in seinem Buch Vergib mir, Natascha nachlesen. Licht für meine Pfade. Das klingt ganz anders, wenn man solche Erlebnisse als Kontrast heranzieht. Historiker machen uns darauf aufmerksam, dass die Wert- und Moralvorstellungen im Alten Testament sich doch erheblich von denen anderer Völker im Orient unterscheiden. Der besondere Schutz der Fremden und Schwachen, der Wert der Gerechtigkeit, der Schutz vor der Willkür der Herrschenden, das war zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich. Natürlich macht uns die Gesellschaftskritik eines Propheten Amos oder Jeremia darauf aufmerksam, dass die Werte nicht unbedingt gelebt wurden. Aber schließlich wurden im Namen Gottes die Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität, Barmherzigkeit zum Leuchten gebracht und eingefordert. Dabei geht es nicht nur um das gute Verhalten des Einzelnen, sondern auch um gerechte gesellschaftliche Verhältnisse oder, um es gelehrt auszudrücken, das Alte Testament kennt nicht nur eine Individualethik, sondern auch eine Sozialethik. Es gibt ungerechte Strukturen, die im Namen Gottes verändert werden sollen. Die Propheten, also die Gläubigen, die mit Gott sehr vertraut sind, finden sich nicht mit den gesellschaftlichen Missständen ab, sondern kritisieren sie und setzen ihren Einfluss ein, sie abzustellen. Klar, mit unterschiedlichem Erfolg. Wenden wir uns nun der Gegenwart zu. Inwieweit kann das Wort Gottes Orientierung im Wertedschungel vermitteln? Da müssen wir zunächst auf das schauen, was ich mit Wertedschungel meine. Es ist ein provozierendes Wort. Ich möchte damit die Beobachtung umschreiben, dass die meisten von uns Tag für Tag mit den unterschiedlichsten Wertvorstellungen konfrontiert werden. Je nach Stadtviertel können Nachbarn die unterschiedlichsten Lebensentwürfe verwirklichen. Da wohnt die kinderreiche Familie neben einem gewollt kinderlosen Paar. Da feiert ein Paar goldene Hochzeit und schätzt die lebenslange Treue als Lebensqualität. Und nebenan hat der Mann seine 4. Lebensabschnittsgefährtin. Da schuftet einer und macht etliche Überstunden. Und der Nachbar gönnt sich regelmäßig einen gemütlichen Feierabend. Da engagieren sich Jugendliche bei der Feuerwehr und beim Roten Kreuz und ihre benachbarten Alterskollegen haben nur Party und Saufen im Kopf. Da gibt es Ängstliche, für die jeder Asylant ein Schmarotzer unseres Sozialsystems ist und andere, die Jahr für Jahr Hilfstransporte nach Rumänien organisieren und die Hälfte ihres Urlaubs in Solidaritätsprojekte investieren. Da gibt es Mediziner, die im Rahmen von Ärzte ohne Grenzen sich in Krisengebiete der Erde begeben, auf Komfort verzichten und sich in Gefahr begeben. Und es gibt andere Mediziner, die sich ihre Subspezialisierung aussuchen unter dem Gesichtspunkt, mit welchen OPs sie schnell das meiste Geld verdienen können. Die Liste der gegensätzlichen Lebensentwürfe ließe sich noch beliebig verlängern. Und alle fühlen sich für die Betroffenen gut an Und jeder wirbt für seinen Ansatz, für seine Art, seine Werte zu leben. Ausnahme sind vielleicht die Alkoholabhängigen, die sich für ihre Sucht schämen und ihre Not, solange es geht, verbergen möchten. Nun könnte man mit Friedrich II. Sagen, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Er hatte damals mit diesem Satz eine Anfrage kommentiert, darin ging es darum, ob die römisch-katholischen Schulen wegen ihrer Unzuträglichkeit wieder abgeschafft werden sollten. Er schrieb an den Rand der Eingabe, so im damaligen Deutsch: Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal nur das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue. Denn hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Heißt das nun, dass ich im Klima der Toleranz einfach alles unkommentiert nebeneinander stehen lassen muss? Oder darf ich doch die Frage nach dem Gut und nach dem Böse stellen, selbst wenn dann die Antworten verschieden ausfallen?
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Orientierung im Wertedschungel ist das Thema dieser Sendung. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstadtbewegung in München. Orientierung im Wertedschungel orientiert sich ja auch an Psalm 119, Vers 105. Es ist ein sehr langer Psalm, der längste Psalm im der Psalmbücher, und dort steht in Vers 105: Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Und darüber spricht Pater Busse vor der Musikpause, hat er die Frage gestellt, ob man in diesem Klima der Toleranz jeden Wert, den es gibt, einfach nebeneinander stehen lassen muss oder stehen lassen soll, oder ob man nicht auch eine Antwort dazu geben sollte. Und wir fahren nun fort in den Gedanken von Pater Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in seiner Ansprache beim Empfang des Diplomatischen Korps am 22. März diesen Jahres sagte Papst Franziskus: Doch es gibt auch noch eine andere Armut. Es ist die geistliche Armut unserer Tage, die ganz ernstlich auch die Länder betrifft, die als die reichsten gelten. Es ist das, was mein Vorgänger, der liebe und verehrte Benedikt XVI., Diktatur des Relativismus nennt, und was jeden sein eigener Maßstab sein lässt und so das Zusammenleben unter den Menschen gefährdet. Und damit komme ich zu einem zweiten Grund für meinen Namen. Franz von Assisi sagt: Arbeitet, um den Frieden aufzubauen. Aber es gibt keinen wahren Frieden ohne Wahrheit. Es kann keinen wahren Frieden geben, wenn jeder sein eigener Maßstab ist, wenn jeder immer und einzig sein eigenes Recht einfordern kann, ohne sich gleichzeitig um das Wohl der anderen, um das Wohl aller zu kümmern. Angefangen von der Natur, die alle Menschen auf dieser Welt verbindet. Gegen diese Diktatur, soweit das Papstzitat, gegen diese Diktatur des Relativismus gilt es anzugehen, auch wenn man sich damit sehr schnell den Vorwurf des Fundamentalismus zuzieht. Ich muss sagen dürfen, teilen ist besser als für sich behalten. Vergeben ist besser als hassen. Brücken zu bauen ist besser als sich abkapseln. Die Wahrheit zu sagen ist besser als zu lügen. Versprechen zu halten ist besser als sie zu brechen. Lieben ist besser als Gleichgültigkeit. Im Alten Testament finden wir die Aufforderung: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Im Buch Levitikus 19, das Kapitel, Vers 18. Jesus greift das Levitikus-Zitat auf und stellt es gleichbedeutend neben das Gebot der Gottesliebe. Weiterhin formuliert er: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, 12. Aus diesem Satz formulierte man die sogenannte goldene Regel: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Die meisten von uns werden auch die Reimform kennen: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Anglikanische Christen nannten diesen Bibelvers Matthäus 7,12 seit 1615 eine Golden Rule, also ein, ja, eben diese goldene Regel. Und diese Regel sagt eigentlich inhaltlich noch gar nichts aus, aber sie verlangt den Perspektivenwechsel vom Ich zum Du. Sie verlangt also auch ein Minimum an Einfühlung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Dieser Psalmvers steht über unserer heutigen Meditation. Auch wenn wir im Alten Testament von einem jähzornigen Moses oder einem betrügenden Jakob lesen, so kann das Alte Testament als Ganzes doch einen Werteorganismus vermitteln, der Orientierung geben kann, reichhaltiger und konkreter, als es die 10 Gebote beschreiben. Es wird einfach Gutes und Böses beim Namen genannt. In manchen Diskussionen mit Jugendlichen habe ich zu einem Gedankenexperiment gegriffen. Was würde passieren, wenn das Gegenteil der 10 Gebote als Wert vermittelt würde und die Menschen entsprechend handeln würden? Welche Folgen hätte das aus der Perspektive der Opfer? Da wurde dann doch ganz schnell klar, dass ein friedliches und liebevolles Zusammenleben von Menschen auf der Grundlage der 10 Gebote eher möglich ist, als wenn das Gegenteil des Verhaltens der Menschen untereinander prägt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Menschen in früheren Zeiten waren nicht besser, aber es gab einen größeren Konsens darüber, was gut und böse ist. Ja, für viele war es irgendwie selbstverständlich, was gut und was böse ist. Das Problem bestand damals sozusagen nur, aber jetzt in Anführungszeichen, das Problem bestand nur darin, das Gute auch zu verwirklichen. Heutzutage müssen wir viel mehr Orientierungsarbeit leisten. Jeder muss für sich immer wieder Klarheit bekommen, warum etwas gut oder böse ist, warum etwas besser oder schlechter ist. Das ist anstrengend und manchmal auch gar nicht so leicht, wenn wir an die ganz neu entstandenen Fragen der Bioethik oder an die Fragen, die mit dem medizinischen Fortschritt aufgekommen sind, denken. Deshalb spreche ich von Wertedschungel. Gerade auch Eltern erleben sich immer wieder herausgefordert, gegenüber den kritisch fragenden und suchenden Kindern die christlichen Werte zum Leuchten zu bringen.
Sie hören Radio Horeb Spiritualität, heute mit dem Thema Orientierung im Wertedschungel. Pater Elmar Busse von der Schönstadtbewegung spricht darüber und eine erste Hörerin hat uns auch schon erreicht, und zwar Frau Grawitz aus Köln. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Busse. Mir macht sehr zu schaffen das Wort, das Abendmahlswort. Jesus hat gesagt, das Blut, das ich für euch und für viele. Und die Wandlungsworte, die ich immer höre, sind für euch und für alle. Also man hat Jesus einfach das Wort weggenommen und hat ein Menschenwort dahingesetzt. Ich erkenne diese Messe nicht irgendwie als gültig an, weil die Wandlungsworte falsch sind. Was sagen Sie dazu?
Gut, an sich der griechische Text, das Wort Polis, es lässt beide Übersetzungsmöglichkeiten zu. Also es lässt sowohl die Übersetzung mit viele, wie auch die Übersetzung mit alle zu. Man hat also damals, als die Einheitsübersetzung erarbeitet worden ist, mit den Exegeten wurde viel diskutiert über einzelne Stellen. Und man hat sich dann letzten Endes doch auf diesen Schwerpunkt viele, für das Wort alle entschieden. Es gibt Gründe dazu. Also wenn Sie daran denken, es gibt ja diesen Satz auch in den Paulusbriefen: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich glaube auch, dass wir erstmal sagen müssen, also wenn wir diesen allgemeinen Heilswillen Gottes sehen, dass er tatsächlich für alle Menschen gestorben ist. Ob das nun heißt, ob alle das dann annehmen, dieses Angebot Gottes, das ist ja nochmal was anderes. Aber ich habe den Eindruck, Sie sind da vielleicht doch ein bisschen zu skrupulös. Sie können nicht an dem einen Wort die ganze Messe für ungültig erklären. Also ich denke an einen Priesterseelsorger, der in den 20er und 30er Jahren Priesterexerzitien gegeben hat. Da gab es so viel Skrupulanten unter den Priestern, die da manchmal 3-4 Mal Anlauf genommen haben, um die Wandlungsworte zu beten, nur damit ja nichts irgendwie falsch gebetet wird. Das war ja für die eine Qual, jedes Mal dann an den Altar zu treten. Und von da gesehen, glaube ich, ist es schon mal wichtig, klar, jetzt als Priester handle ich in Person Christi, ich soll also nicht als Privatperson dort auftreten. Und unser Kirchenrechtler sagt auch immer, man soll die Regeln voll ausschöpfen, aber auch strikt einhalten. Also ich finde es also wirklich ein Skandal und eine Zumutung für die Gemeinde, wenn ein sich kreativ fühlender Priester dann da mehr als die Texte, die er freigestalten kann, dann auch freigestaltet. Das ist einfach, das steht ihm einfach nicht zu. Aber jetzt, ich würde an dem einen Wort nicht unbedingt jetzt die Gültigkeit einer Messe festmachen wollen. Also da möchte ich Sie schon ein bisschen von dieser Not auch befreien, dass Sie da sich nicht unnötig quälen.
Ja, herzlichen Dank an Frau Grawitz aus Köln für diese Frage. Ich hoffe, die ist damit beantwortet. Es gibt da natürlich, ja, man kann da sehr lange darüber diskutieren und das tun auch sehr viele Theologen in Rom, die sich natürlich mit dem Thema befassen müssen und mussten. Genau, herzlichen Dank an Frau Grawitz. Wir haben jetzt noch mehrere Hörer, die in der Leitung warten. Die nächste ist Schwester Hildegard. Grüß Gott, Schwester Hildegard.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott.
Ich bin Ordensschwester, aber ich lebe auch aus der Bibel und habe schon sehr viel Kraft und Stärke aus der Bibel bezogen. Aber ich habe mich einmal in einer sehr, sehr schwierigen Situation befunden und habe dann Kraft und Hilfe bekommen aus dem ersten Johannesbrief, Vers 3, 19 bis 24, wo von der Zuversicht der Kinder Gottes gesprochen worden ist. Und da heißt es ja, daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Und ich habe das sofort in dem ersten Satz auch dann durchgeführt, bin zur Eucharistie gegangen und habe da dann wirklich auch sehr große Hilfe erfahren. Und dann heißt es ja auch weiter, denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Und daraus habe ich gelebt und es hat mir sehr viel Kraft gegeben, mich wieder aufzurichten und damit ist es mir gut gegangen. Das wollte ich als Zeugnis geben.
Ja, herzlichen Dank, Schwester Hildegard, dass Sie sich da eingebracht haben. Ihnen alles Gute und vielen Dank. Mhm. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, Pater Busse, dann machen wir gleich, dann möchten Sie was sagen noch? Dann machen wir gleich, wir haben gerade noch eine Hörerin, und zwar Frau Dülz aus Mainz. Grüß Gott, Frau Dülz.
Grüß Gott. Ich habe vor wenigen Tagen erlebt, in einem anderen Bistum, wo ich Patientin war, dass ein älterer Priester ein selbstgestricktes Hochgebet von sich gegeben hat, wo die Gläubigen dann auch, wie wenn das eine Andacht wäre, antworten. Papst und Bischöfe kamen nicht vor. Ich habe ihnen nach der Heiligen Messe gesagt, ich könnte das nicht nachvollziehen. Es gäbe genügende Auswahl an Hochgebeten. Und ich hätte aus Gewissensgründen diesen sogenannten gläubigen Teil nicht mitgebetet. Er hat gesagt, das hätte ihm noch nie jemand gehört. 14 Tage später der gleiche Priester wieder mit diesem Hochgebet und hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, ihn interessiert nicht, ob die Patienten katholisch oder evangelisch sind für die Heilige Kommunion, sondern dass sie getauft sind. Und dann könnte man ja die Heilige Kommunion bei ihm empfangen. Da waren viele Patienten, die hätten aufstehen können aus Ehrerbietung. die haben sich so benommen, als würde ein Keks austeilen. Ich habe fast weinen müssen. Eine Verschleuderung der Heiligen Kommunion. Wieder besseres Wissen. Ja. Es ist ganz schrecklich.
Frau Dülz, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Man merkt schon, Pater Busse, das ist ein Thema, gerade die Eucharistie, das ist doch ein Wert, der gerade bei Katholiken sehr, sehr hoch ist.
Stellen wir uns nur mal vor, also mal ein Gedankenexperiment. Ein Regierungssprecher würde bei einer Pressekonferenz so nebenbei sagen, ach wissen Sie, eine Diktatur ist doch die effektivere Regierungsform, da kann man viel schneller Entscheidungen treffen. Der wäre 10 Minuten später abgesetzt. Mhm. Ja. Und da finde ich tatsächlich, das ist eine Selbstherrlichkeit und eine Arroganz von, muss ich leider sagen, von meinen Mitbrüdern. Und ich habe ja bei der Priesterweihe versprochen, meinen Bischof Ehrfurcht und Gehorsam. Das geht eben auch jetzt für diesen liturgischen Text der Wandlungsworte. Die Bischofskonferenz hat nach langem Diskutieren entschieden, so lautet das, also halte ich mich auch dran. Ich finde es trotzdem gut, dass Sie dann immer wieder auch solchen Priestern deutlich machen, dass diese Selbstherrlichkeit einfach nicht kommentarlos hingenommen wird. Also da möchte ich Sie schon ermutigen, dass Sie immer wieder auch deutlich machen, du bläh dich nicht so auf, sondern bitteschön halt dich an das, wofür du eigentlich jetzt hier auch stehst. Ja, ich glaube schon, dass man da manchmal ordentlich auf die Finger klopfen müsste. Klar, jetzt wenn da kein Widerstand entsteht, wenn er so weitermachen kann, dann fühlt er sich ja bestätigt. Ja, und jedes kommentarlos hingenommene liturgische Wildschweinspiel da, ich sag's mal sehr drastisch, bestätigt ihn ja, ich kann so weitermachen. Mhm. Ja, von da gesehen würde ich ruhig ermutigen, falls Sie wieder da in das Krankenhaus müssen, wieder dorthin müssen, klopfen Sie ihm auf die Finger und sagen Sie auch, also dass das eigentlich ein Stil ist, den er eigentlich nicht verantworten kann.
Ja, dann herzlichen Dank an Frau Dülz aus Mainz für diesen Beitrag. Das ist schon so, Pater Busse, dass wir oft, ja, Sie haben es auch in Ihrem Beitrag gesagt, egal worum es jetzt geht, dass wir oft sagen, ja, wir leben ja in so einer toleranten Welt. Wir müssen da einfach, dann schauen wir halt zu und sagen, wir finden es zwar nicht gut, aber das ist was dann auch schon. Also ist es dann schon so, dass wir ab und zu mal sagen müssen, also da mache ich jetzt nicht mehr mit oder ich finde das nicht in Ordnung?
Gut, ich habe den Eindruck, dass genau dieses Ringen um die Wahrheit, was ja dem auch dem Vorgänger, dem Papst Benedikt XVI. Ganz, ganz wichtig war, dass man einfach mal diese Pilatus-Frage, was ist Wahrheit, nicht einfach abschätzig abtut, nach dem Motto, die kann man nicht beantworten, sondern dass man ruhig auch mal ja bis zur letzten Konsequenz mal durchdenkt, was hat das tatsächlich für Folgen, wenn das die Maxime unseres Handelns sein soll. Der Prager Studentenpfarrer Tomasz Halik hat in seinem neuesten Buch Berühre die Wunden mal davon gesprochen, wie er bei so einer Diskussionsrunde im Fernsehen da auch mit einem Andersdenkenden sehr aneinander geraten ist. Und als die Sendung vorbei war, dann hat er ihn nochmal angesprochen, ja, aber müssen wir uns nicht wirklich darum bemühen, was denn wirklich jetzt die Wahrheit ist? Und dann hat er ihn so unglaublich angeguckt, als ob er so ein ganz Naivling wäre und meinte, das interessiert doch keinen, was die Wahrheit ist. Ihre Zuhörer haben ihre Positionen rausgehört und meine Zuhörer haben meine Positionen rausgehört. Und ich muss als Politiker darauf achten, dass ich die Erwartungen meiner Wähler bestätige. Also, wo praktisch die Frage nach der Wahrheit total ausgeklammert war. Und das ist wirklich, das ist Orientierungslosigkeit pur. Und darauf kann kein Segen liegen. Das kann nicht gut gehen. Mhm. Also von da gesehen glaube ich schon, dass wir nicht nur selber tolerant sein sollen, das finde ich nach wie vor ein Wert und da hat sich Gott sei Dank auch was bewegt. Es gab ja tatsächlich auch unter Christen viel Intoleranz, aber dass wir Toleranz nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit, sondern die Wahrheit ist intolerant. Also 1 + 1 = 2 und da kann ich nicht drüber diskutieren, ob es 1,9 oder 2,1 ist, sondern 1 + 1 = 2. Die Wahrheit ist intolerant. Ja, und gut, dann kann man trotzdem noch sagen, es ist wirklich jetzt schwierig zu entscheiden. Denken Sie an das Positionspapier in der evangelischen Land, also in der KD jetzt über die Ehe. Das wird ja heftig diskutiert. Das sind ja genau dann solche Fragen, ja, wie gehen wir mit Lebensformen um, die wir vorfinden, die eindeutig dem biblischen Befund widersprechen? Ja, da merken wir, wie da gibt es auch keine ganz so glatte, einfachen Lösungen, aber doch, dass man einfach sagt, wir müssen diskutieren, wir müssen einfach mal gucken, was ist der biblische Befund? Oder wenn Sie an das eine baptistische Pfarrer-Ehepaar denken, die dieses Rome Sweet Home, also ihre Bekehrung zur katholischen Kirche, dann war ja für diesen Pastor diese Frage nach der Wahrheit die Frage, die nachher dazu gebracht hat, katholisch zu werden. Und er wollte seiner Frau auch Freiheit lassen. Es war für sie eine ganz schwierige Zeit in ihrer Ehe. Sie haben beide darunter gelitten, dass er jetzt sozusagen eine Position hatte, die sie nicht teilen konnte. Aber er wollte jetzt auch sie nicht einfach nur mitzerren, sondern sie muss dann auch ihren Weg gehen, da aus der Wahrheit suche. Und manche Wahrheit erschließt sich auch aus dem Gehen. Es ist interessant, Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also die Reihenfolge, also erst sagt er, ich bin der Weg. Also manchmal ist, um zur Wahrheit zu kommen, erst ein Weg notwendig, den ich gehe und wo ich einfach dann sehe, was dieser Weg mit mir macht. Ja, und deshalb würde ich ruhig auch wieder zu mehr Streitkultur in der Kirche ermutigen, dass wir die Frage nach der Wahrheit zulassen. Klar, jetzt, das kann auch zur Spielwiese für Rechthaber werden. Ja, Das ist die Gefahr, aber doch, dass wir irgendwo überhaupt die Frage nach der Wahrheit stellen und nicht im Namen der Toleranz dann einfach alles für gleich gut halten. Das kann nicht gut gehen.
Ja, Pater Busse, das war jetzt eine ausführliche Antwort. Die Wahrheit ist intolerant, aber das ist schön, denn jetzt haben sich auch wieder ein paar Hörer gemeldet. Die erste Hörerin nehme ich jetzt gleich auf Sendung. Wenn Sie uns gerade noch Ihren Namen sagen würden, das ging jetzt zu schnell. Grüß Gott.
Grüß Gott, da ist Sigmar aus der Schweiz.
Grüß Gott, ja.
Ja, vielleicht hat Herr Pfarrer Busse einen guten Ratschlag für mich. Und zwar hatten wir am Wochenende unsere Enkelkinder bei uns und da hatten wir sehr interessante Diskussionen, vor allem mit unserer Enkelin. Wir sind auf die Toleranz zu sprechen gekommen und wir haben dann im Verlauf dieses Gesprächs ihr gesagt, dass wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, und das ist doch unser Glaube, unser katholischer Glaube, dann müssen wir doch das ernst nehmen, was Jesus gelebt und gesagt hat. Und sie meinte da ganz treuherzig, ja, wichtig ist doch, dass die Menschen gut leben. Sie denken oft, was sie machen, ist richtig, wenn man nett und hilfsbereit und dankbar ist. Das ist doch die Hauptsache. Ja, das sind so die Feststellung von jungen Menschen. Was könnte man da sagen?
Ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Wenn Sie so Ihre Hausapotheke haben und haben da drin vielleicht so 20 Medikamentenpackungen, dann sagen Sie auch nicht, es ist egal, was ich nehme, Hauptsache ich glaube daran. Sondern Sie suchen halt doch sehr konkret auch aus, was für Beschwerden haben Sie und welches Medikament nehmen Sie. Also ich muss da immer so die Frage der Glaubwürdigkeit unterscheiden von der Frage dann der objektiven Wahrheit. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die objektiv richtige Wahrheiten vertreten, aber nur aus Opportunismus, dass sie also nicht überzeugt sind. Und es gibt Leute, die mit aufrichtigem Herzen Irrtümer vertreten. Also praktisch alles ist möglich. Und von da gesehen, glaube ich, müssen wir einfach sagen, das sind zwei verschiedene Fragen. Ja?
Also, ja.
Also Glaubwürdigkeit ist die eine Frage, das wirklich überzeugt sein von was. Aber allein die Tatsache, dass ich davon überzeugt bin, ich habe ja schließlich vom lieben Gott nicht nur Verstand bekommen, sondern ich soll ihn auch benutzen.
Ja.
Dass ich dann auch dann einfach dazu komme, ja gut, was entweder, wie Sie es richtig formuliert haben, entweder ich entscheide mich, Jesus ist ein Spinner oder ein liebevoller Humanist oder ein lieber Träumer, aber ich pick mir dann selber raus, was ich von ihm annehme und was nicht, dann stelle ich mich ja wieder eigentlich über ihn oder ich erkenne ihn wirklich an als den Sohn Gottes, also auch seine Selbstaussagen und ich glaube auch, dass die Apostel, die von ihm erzählt haben, also wenn sie auch selber sich oft so unvorteilhaft dargestellt haben, dass diese Zeugen doch glaubwürdig sind, sonst hätten sie ihre eigenen Fehler irgendwo ein bisschen besser kaschiert. Ja.
Ja.
Also diese beiden Entscheidungen, objektiv ist das eine und das subjektiv, die Glaubwürdigkeit, ist nochmal was anderes. Ich kann aber nicht wegen der Glaubwürdigkeit dann diese ganze Wahrheitssuche nach der objektiven Wahrheit draußen vorlassen.
Ja, danke vielmals. Gut. Gibt Ihnen neue Argumente.
Gut, dann
danke vielmals.
Danke Ihnen für den Anruf. Danke. Auf Wiederhören. Ja, Pater Busse, das ist immer so die Frage, wie beliebig kann man denn sein? Da kam ja bei der die Schwester, die vorher angerufen hat, Schwester Hildegard war das, die hat ja ein Bibelzitat gerade auch gesagt, das sie besonders bestärkt hat. Da habe ich mich gefragt, die Bibel ist ja voll von Zitaten, die kann man jetzt so und so lesen. Und wird das dann nicht auch manchmal schnell beliebig, wenn ich sage, jetzt spricht mich das Zitat gerade total an, aber das von letzter Woche, ach, das ist ja doch nicht irgendwie so.
Ich sag's mal so, praktisch sind wir alle Heretiker, also dieses Wort Häresie, also ich schneide mir was raus, ich kann nicht die ganze Bibel umsetzen. Mhm. Und Franziskus hat auch ein Profil gewonnen, weil er einfach drei Bibelworte Jesu oder drei Worte Jesu besonders ernst genommen hat. Aber ich glaube, das kann man durchaus, auch wenn man nicht Theologie studiert hat, doch spüren, passt das eigentlich insgesamt? Also Jesus ist ja nicht irgendwie ein Roboter oder das ist ja nicht einer, der so per Zufallsgenerator irgendwelche Sätze ausspuckt, sondern das muss ja irgendwo ein Mensch gewesen sein, wo ein Gesamtbild entsteht. Und dann darf ich mich da immer wieder fragen, ist das, was ich jetzt für gut oder richtig halte, mit dem, was Jesus sagt, in irgendeiner Form ja vereinbar, kompatibel? Gut, ich erlebe natürlich auch manchmal, dass gerade jetzt Leute, die so in zwanghaften Situationen stecken, die in Verzweiflung sind, die in Sündenangst sind, sich genau die Bibelstellen raussuchen, die sie noch eigentlich noch mehr in ihre Verzweiflung reinbringen. Also manchmal ist es wirklich gut, dass sozusagen da noch ein geistlicher Begleiter, gerade jetzt Menschen, die irgendwie angeschlagen sind, begleitet, dass die sich nicht die falschen Bibelverse rauspicken, die sie jetzt in ihrer Angst noch bestärken. Aber ich glaube, wir können einfach von den Früchten ausgehen. Also wenn ein Mensch innerlich froher wird, wenn ein Mensch innerlich freier wird, wenn ein Mensch belastbarer wird, wenn ein Mensch wirklich zu mehr Liebe fähig ist, also wenn ich einfach diese Wirkungen beobachte, dann kann ich davon ausgehen, ich bin auf einem guten Weg.
Man kann ja auch, man muss ja die Bibel nicht einfach zufällig, willkürlich aufschlagen und sich dann das Erste rausnehmen, kann man zwar, wird auch öfter mal von großen Heiligen erzählt, aber man kann ja zum Beispiel auch täglich einfach in der Heiligen Schrift lesen und dann das, was gerade eben einen in der Stelle dann anspricht, für diesen Tag nur umsetzen. Das ist manchmal schon genug, was man zu tun hat.
Genau.
Ja. Spiritualität heute mit dem Thema Orientierung im Wertedschungel. Wir haben die Sendung ausgerichtet an Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Referent ist Pater Elmar Busse von der Schönstadtbewegung in München. Pater Busse, jetzt sind wir am Ende der Sendung schon fast angelangt. Die Frage, gibt es noch was, was Sie den Hörern so mit auf den Weg geben möchten? Orientierung im Wertedschungel, gibt es da Ampeln, an denen man sich festhalten kann?
Gut, ich möchte noch einen Vorgang benennen. Hier unser Gründer, der Pater Kentenich, spricht, dass gerade jetzt auch Erzieher sich immer wieder darum bemühen sollten, Scheinwerte zu entwerten. Also dass man sozusagen Dinge, die jetzt irgendwelche Illusionen davor gaukeln, was vielleicht auch auf den ersten Blick attraktiv ist, dass man auch ganz bewusst zum kritischen Denken erzieht und sagt, du guck mal, was steckt dahinter? Also diese Entwertung der Scheinwerte, das gehört, glaube ich, ganz wesentlich mit zur Orientierungsarbeit, die uns heute abverlangt ist. Also ich finde schon, das Leben ist für uns heute anstrengender, weil wir eben viel mehr diese Orientierungsarbeit zu leisten haben, während frühere Generationen sich mit in viel mehr Selbstverständlichkeit noch ein Stück ausruhen konnten. Und das gilt es auch entsprechend zu würdigen. Und ich merke ja auch, dass Bekehrung ja oft heißt, dass man auf einmal wieder einen Wert neu entdeckt, sein Leben neu daran ausrichtet und so dann einfach immer auch in eine größere Christusnähe findet.
Ja, herzlichen Dank, Pater Busse. Wir werden die Sendung mit Ihrem Segen abschließen. Aber zunächst noch der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder vielleicht möchten Sie die Sendung verschenken, dann können Sie das natürlich gerne tun. Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08323 96 75120 oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Oder wenn Sie Internetzugang haben, können Sie sich auch ein kostenloses Podcast herunterladen und zwar auf unserer Homepage auf www.horeb.org. Da gibt es dann entweder unser Programm und dann Podcast oder oben in der Leiste gleich Podcast und dann Spiritualität und dann die Sendung von heute. So etwa ab Mitte dieser Woche geht das dann. Ja, heute das Thema Orientierung im Wertedschungel. Referent war Pater Elmar Busse. Und Herr Pater Busse, wie immer, möchte ich Sie jetzt noch um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gerne. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, damit wir das Leben haben und dessen Fülle haben. Und du hast uns auch Mittel und Wege aufgezeigt, wie wir in dieses Leben in Fülle hineinfinden. Auch wenn wir fallen, auch wenn wir selber diese Werte nicht verwirklichen, bist du nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch der barmherzig Liebende, der uns einfach an die Hand nimmt, uns wieder aufrichtet. So lass uns immer wieder neu deine Nähe erfahren, schenk uns Orientierung, dass wir hineinfinden in das Leben Fülle, Sackgassen vermeiden und so selber Erfüllung finden und für andere zum Segen werden. Liebe Gottesmutter, du warst ganz offen für die Pläne Gottes, und so konnte Christus durch dich Mensch werden. Auf deine Fürsprache hin segne uns und alle, mit denen wir in Liebe verbunden sind, besondererweise auch die Herrenopfer auf den Philippinen, Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Indonesien.
Ja. Herzlichen Dank, Pater Busse. Wir hören uns bald wieder im Dezember dann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Jetzt gleich um 15 Uhr begrüßt Sie mein Kollege Michael Wielert mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Regina Frei. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.